Die Erinnerungen an Helmsgret, die sind natürlich alle noch sehr frisch, also da fällt eigentlich immer irgendwas ein. Was die Schulzeit angeht, das ist schon ein bisschen schwieriger, liegt auch schon eine ganze Ecke weiter zurück, 30 Jahre her. Und an eine Mathestunde kann ich mich noch so dran erinnern, als wäre das gestern gewesen. Die Lehrerin kam in die Klasse rein, doch bei uns ging es wirklich drunter und drüber über Tische und Bänke. Irgendwie hatte kein Schüler groß Bock, sich hinzusetzen, den Schnabel zu halten, sich auf Mathe zu konzentrieren. Die Mathelehrerin, die ist unfassbar cool geblieben, die hat sich ans Pult gesetzt und hat ihr Strickzeug ausgepackt und hat gestrickt. Und als sich das dann mal irgendwann ein bisschen beruhigt hatte, hat sie auf die Uhr geguckt und meinte so: Nachdem nach einer Viertelstunde endlich mal Ruhe eingekehrt ist, nehme man einen Zettel raus, wir schreiben einen unangekündigten Test. Pure Verzweiflung. Keiner hatte das Thema auch nur ansatzweise begriffen. Dementsprechend schnell war der Test dann auch fertig, wurde eingesammelt und die Lehrerin hat während der Besprechung vom Test, hat sie den Test vom Klassenbesten korrigiert mit dem Ergebnis 6. Da brauchte es nicht viel Fantasie, sich auszumalen, wie wohl wir anderen da abgeschnitten hatten. Die Stunde ging zu Ende, es klingelt, keiner wagte es aufzustehen oder auch nur einen Piep zu sagen. Die Lehrerin geht zur Tür, hat den Türgriff schon in der Hand, dreht sich um, nimmt den Stapel Mathe-Tests und reißt ihn mitten durch und schmeißt diese Tests in den Papierkorb. Sprich, der Test ist nicht in die Wertung eingegangen. Unsere 6, unser Ungenügend, war zerrissen, war weg. Da war die Lehrerin also ganz schön gnädig gewesen. Also sie hatte unsere Strafe, unsere schlechte Note komplett erlassen, obwohl wir uns so daneben benommen hatten und das wirklich nicht verdient hatten. Soweit ich mich erinnern kann, hat sich unsere Klasse danach auch ein bisschen besser benommen. Zumindest eine Weile. Das heißt also, wir haben diese Gnade, die sie uns da erwiesen hat, die haben wir nicht ganz so schnell wieder vergessen. Und ihr merkt, wenn man sich nach 30 Jahren noch daran erinnern kann, dann war das schon beeindruckend. Wir schauen uns einen kurzen Clip an, wo auch jemand etwas erlassen bekommen hat und mal sehen, ob der sich nach einer Weile auch noch darin erinnern konnte. 1 Million Euro Schulden, das ist eine unvorstellbar hohe Summe. Es gibt ja für alles im Internet interessante Fakten, unter anderem steht da drin, wenn man 1 Million Euro in 1-Euro-Stücken sammeln würde, dann kommt man auf ein Gewicht von 7,5 Tonnen, so schwer wie ein LKW. Wenn man auf die Idee kommen sollte und in einer windstillen Gegend wohnt und diese Münzen alle aufeinander stapeln wollte, käme man auf 2,33 Kilometer Höhe, also so hoch wie einen Alpengipfel. Und im 200-Euro-Schein ist das ein bisschen kompakter, da haben wir noch 5,35 Kilogramm. Das passt also noch in jeden Rucksack. Das heißt also, praktischer Tipp, schon mal wärst du wieder gelernt, wenn ihr eine Bank ausrauben wollt, dann bitte in Scheinen. Aber das brauchen wir alles nicht mehr, weil dank Corona dürfen wir ja auch mit, also auch ohne Bankraub, mit Maske in die Bank gehen. Das hat ja auch Vorteile. 1 Million Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Muss ein Prediger 2 Monate für arbeiten? Okay, ich bin nicht mehr in der EG, 3 Monate. Nein, ich habe ausgerechnet, wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr 42 Jahre müsste ich da irgendwie zusammenkratzen, aber auch nur dann, wenn ich nichts davon sonst ausgeben würde von diesem Lohn. Also keine Heizung, kein Wasser, kein Telefon, Auto, Essen, Trinken, keine Klamotten. Und gut, wenn man sich 42 Jahre nicht gewaschen hat, ob man dann auch in demselben Verband arbeitet, das weiß ich auch nicht. Aber aufs Taschengeld gerechnet, angenommen, man bekommt 5 Euro Taschengeld, dann wird das bedeuten 3.846 Jahre sparen. Das würde die Lebenserwartung sehr nach oben schrauben. Der Mann mit den hohen Schulden, der saß jetzt bereits in Untersuchungshaft deswegen. Das heißt, er war ins Gefängnis gebracht worden, damit er nicht abhauen konnte. Und nun wird er also vor den König geholt, um das ganze Geld, was er dem König schuldete, zurückzuzahlen. So, und dann sitzt der König da, ne? Also guter Mann, wo ist hier der Rucksack mit den 200-Euro-Scheinen, wo ist der LKW mit den 7,5 Tonnen 1-Euro-Münzen? Aber weil er das Geld nicht hatte, lautet das Urteil, dann wirst du als Sklave verkauft. Und deine Frau, deine Kinder, alles, was du besitzt, gleich mit dir. So bekomme ich zumindest einen Teil von dem Geld zurück. Das war eine ziemlich ausweglose Situation. Aber der Mann macht eigentlich das einzig Richtige und das Einzige, was er überhaupt noch tun konnte. Er fällt vor dem König nieder und fleht ihn an. Bitte hab Geduld mit mir, ich will es ja zurückzahlen. Und da bekam der König Mitleid mit dem Mann. Vielleicht hat er sich ausgemalt, was das bedeuten würde. Wie der Mann und seine Familie sich ihr Leben lang anstrengen und sparen, sie sich nichts mehr leisten können, auch den Kindern nichts mehr kaufen können, sie nichts mehr zu essen haben und dass sie es letztendlich trotz aller Bemühungen ja nicht schaffen werden. Und deshalb hat der König sein Urteil geändert. Na schön, du sollst frei sein und deine komplette Schuld wird dir erlassen. Eins muss man dem Mann mit den hohen Schulden ja lassen. Der hat sich getraut, den König um Gnade zu bitten. Er hat seine hohe Schuld anerkannt, hat sich da nicht irgendwie rausgewindet. Und er zeigt zumindest seinen guten Willen. Ich will es ja versuchen, das irgendwie zusammenzubringen, das Geld. Das, was der hier macht, das deckt sich eigentlich eins zu eins mit den Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben sammeln durfte. Redenden kann geholfen werden. Da zum Beispiel von unserer Schwedenfreizeit 2012. Einige waren ja mit. Unser Freizeitheim war erfreulich günstig, unerfreulicherweise aber ziemlich genau zwischen zwei schwedischen Ferienhäusern untergebracht. Und wir waren noch nicht ganz ausgestiegen, schon ging der Ärger los. Also waren welche am Volleyball spielen, dem Nachbar war das zu laut und er hatte Angst um seine Glasscheiben. Die Hauseltern von dem Ferienheim, die haben davor gewarnt, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, mit denen kann man nicht reden. Und dann hatten wir Mitarbeiterbesprechungen und haben beschlossen, also egal, was die Hauseltern für Erfahrungen mit diesem berüchtigten Nachbarn gemacht haben, wir leben jetzt 2 Wochen mit denen Tür an Tür, also lass uns das doch zumindest versuchen. Also sind wir zu dem Nachbarn hin, haben uns vorgestellt, wir sind die laute Jugendgruppe aus Deutschland. Wenn wir zu laut sein sollten oder irgendwas nervt, nicht ärgern, kommen Sie zu uns rüber und wir versuchen, das zu klären. Und übrigens, heute Abend haben wir einen Grillabend, herzliche Einladung. Erzähle ich jetzt so locker, aber das hat echt Überwindung gekostet. Wir haben uns den in den fürchterlichsten Farben ausgemalt, diesen Nachbarn. Und dann sind wir dahin. Der Nachbar kam zwar dann nicht zum Grillabend, aber es gab dann auch keine Probleme mehr, weil wir miteinander geredet haben. Also egal, was passiert, egal, was du auch angestellt hast, wenn du die Dinge ansprichst, Einsicht zeigst, um Vergebung bittest, dann wird sich die Lage dadurch eigentlich niemals verschlechtern. Es kann eigentlich nur besser werden. Es empfiehlt sich natürlich, solche Chancen, die sich da bieten, auch wirklich zu nutzen und sich die Gunst, die man gerade gewonnen hat, nicht sofort wieder zu verspielen. Doch genau das ist dem Mann ja hier passiert. Er erlebt fast dieselbe Szene nochmal, diesmal aber genau umgekehrt, denn er trifft nun einen, der bei ihm Schulden hat. Im Gegensatz zu den Schulden, die er eben vom König selber erlassen bekommen hat, ein verschwindend geringer Betrag, man vermutet in der Auslegung 1/1000 davon. Also 1 Euro zu 1 Million. Die Aussichten, 1 Euro irgendwie aufzutreiben, zusammenzukratzen, die sind natürlich wesentlich größer als 1 Million. Und eigentlich, wem eben noch 1 Million Euro Schulden vergeben worden sind, dem dürfte ja 1 Euro nicht so wehtun. Eigentlich. Denn der Mann kennt keinen Erbarmen. Er lässt den Mann mit den 1 Euro Schulden in den Knast werfen. Und so lange soll er da drin bleiben, bis er diese Schulden bis auf den letzten Cent zusammengekratzt hat. Jetzt kann man natürlich fragen, wie soll das gehen? Wenn er im Gefängnis sitzt, kann er nicht arbeiten und Geld verdienen. Es war so, oft wurden Gefangene geschlagen und gefoltert, und zwar vor den Augen der Freunde und der Familie. Damit wollten die also weichgeklopft werden. Mensch, lasst ihn nicht so lange leiden, kratzt euer Geld zusammen und bringt diese Schulden auf. Aber zurück zu der Szene, wie gemein und ungerecht ist das? Und sogar der König erfährt von dieser Gemeinheit und nun kennt auch der König keinen Erbarmen mehr. Der Mann, dem diese 1 Million Euro Schulden schon vergeben worden waren, erlassen worden waren, der wird nun doch noch gepackt und in den Knast geworfen. Und auch er soll so lange da drin sitzen bleiben, bis er diesen Betrag, diese Million zurückgezahlt hat. Und er stand vor demselben Problem. Auch er konnte nicht mehr Geld verdienen. Wie sollte das gehen? Und wer so gemein gewesen ist, also ob sich da so viele Freunde finden lassen, die für ihn diese hohe Summe aufbringen, darf bezweifelt werden. Der Mann dürfte sein ganzes restliches Leben im Gefängnis verbracht haben. Für ihn gab es keine Hoffnung mehr. Er hatte all seine Gnade bei seinem Herrn, bei seinem König verspielt. Wenn man die Geschichte so hört, dann denkt man wahrscheinlich, was geschieht dem doch eigentlich ganz recht. Selber schuld, mein Mitleid hält sich mit dem in Grenzen. Jetzt ist das eine Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat. Aber nicht, um eine spannende Story zu erzählen, sondern um etwas anderes damit deutlich zu machen. Wenn wir noch einmal überlegen, was war der Auslöser dafür gewesen, dass Jesus das überhaupt erzählt hat? Das war eine Frage von Petrus gewesen. Wie oft muss ich einem anderen vergeben, der mir was angetan hat? Im Judentum wurde gelehrt, 3-mal sollst du vergeben, aber dann ist auch gut. Ne? Also irgendwann muss mal Schluss sein. Petrus Vorschlag lag bei 7-mal vergeben. Das war schon sehr großzügig gedacht. Man vermutet, dass es da um irgendeinen Streit gegangen ist unter den Jüngern. Ich habe mal überlegt, was könnte das gewesen sein? Vielleicht, mal rein hypothetisch, könnte es gewesen sein, dass der Petrus am Angeln war und dann hat sich der jüngste Jünger, der Johannes, angeschlichen und hat gerufen, Petrus, aufwachen! Also Petrus ist eingeschlafen, Petrus, aufwachen, du hast einen Fisch am Haken. Petrus springt auf, zieht die Angel ein, kein Fisch dran und die Jünger haben das alle beobachtet und kugeln sich vor Lachen. Das sowas in der Art könnte es vielleicht gewesen sein, man weiß es nicht. Aber wie das so ist, wenn man sich über jemand anderen lustig macht, erst lachen alle, vielleicht sogar der, über den gelacht wird, nur wenn das immer wieder passiert, dann hört so einer irgendwann auf zu lachen und findet das überhaupt nicht mehr lustig. Wenn dem Petrus nun sowas in der Art passiert sein sollte, er immer wieder vergeben hatte und aber immer wieder auch neu eins auf den Deckel bekommen hatte, dann kann man schon verstehen, dass den das genervt hat und er wissen wollte, wie oft muss ich mir das denn noch gefallen lassen? Also irgendwann ist doch mal Schluss mit lustig. Ich glaube, die Antwort von Jesus, die muss dem Petrus erstmal umgehauen haben. Nix da, 7-mal vergeben, 7-mal, 70-mal. 490, also öfter vergeben, als das Jahr Tage hat. Wer schützt mich denn dann davor, dass ich nicht zum totalen Mobbingopfer werde dadurch, wenn ich immer wieder diese Vergebungsbereitschaft aufbringe? Gibt nur eine Antwort. Gott schützt dich davor, genauso wie er in dem Gleichnis für Gerechtigkeit sorgt. Jesus wollte aber noch etwas anderes mit dieser Geschichte deutlich machen und das ist etwas ganz schön Ernstes. Nämlich, wenn ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben, also wenn die mich geärgert haben, wenn die mir irgendwas angetan haben, dann wird Gott seine Gnade an mir auch zurückziehen. Das ist ganz schön harter Tobak, oder? Bedeutet das also, dass wir uns nun doch durch gute Taten, durch gutes Verhalten die Rettung sozusagen verdienen können? Das bedeutet es natürlich nicht. Aber es bedeutet offensichtlich, dass wir uns Gottes Gnade durch böse Taten verspielen können. Ich meine, Gott bekommt ja eh mit, wie wir uns verhalten, insbesondere als Christen, die mal seine Vergebung in Anspruch genommen haben. Die Verbindung zwischen Gottes Vergebung und der Art, wie wir anderen vergeben, die benennt Jesus im Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Direkt nach dem Vaterunser bestätigt er das nochmal in aller Deutlichkeit, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch auch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich glaube, Jesus versteht das gar nicht so sehr als Werk, als gute Tat oder als Bedingung, sondern schlicht und ergreifend als eine Selbstverständlichkeit. Ich fasse zum Schluss noch mal ganz kurz zusammen. Wenn du dir etwas hast zu Schulden kommen lassen oder was angestellt hast, dann erinnere dich an diesen einen Satz. Redenden kann geholfen werden. Rede mit Gott darüber und wenn deine Reue aufrichtig ist, dann wird Gott dir das vergeben, egal was es auch ist. Und dann rede auch mit anderen Menschen darüber, denen du etwas schuldest, beziehungsweise mit denen du etwas angetan hast. Sowas kostet richtig Überwindung, gerade bei wirklich schlimmen Sachen. Und es kann sogar sein, dass das unangenehme Konsequenzen mit sich bringt. Tu's trotzdem. Denn wenn du selber die Initiative ergreifst, dann kommst du in der Regel aus so einer Situation viel besser raus, als wenn das irgendwie über Umwege herauskommt. Und wenn dir jemand etwas angetan hat, dann erinnere dich an diesen Zusammenhang. Gott vergibt dir deine Schuld, er erwartet aber, dass du das bei deinen Schuldigern genauso machst. Vertraue Gott, dass er schon dafür sorgen wird, dass man deine Vergebung, deine Güte nicht ausnützen und missbrauchen wird. Gott kümmert sich um Gerechtigkeit, genauso wie er das in dem Gleichnis getan hat. Von daher, hab die Größe, das wie meine Mathelehrerin zu machen. Reiß den Schuldschein durch und kram den auch nicht bei erstbester Gelegenheit wieder raus und kleb ihn wieder zusammen. Ich schließe mit dem wunderbaren Zitat von Corrie ten Boom, die das, wie ich finde, wunderbar auf den Punkt gebracht hat, was Gottes Vergebung wirklich bedeutet. Sie hat gesagt, wenn dir der Herr deine Sünden abnimmt, dann siehst du sie niemals wieder. Er wirft sie ins tiefe Meer, vergeben und vergessen. Ich glaube sogar, dass er ein Schild darüber anbringt, auf dem steht, Fischen verboten. Amen.